3 Aktien hat Stefan für den Juli mitgebracht und alle 3 hängen am selben großen Thema. Ein Chipkonzern, der gerade sein Comeback feiert, ein deutscher Robotikwert und ein Rohstoffplay mit politischem Rückenwind. Herzlich willkommen zu Trendstark, Aktienbörse und Megatrends. Ich bin Yannick und mit dabei ist wie immer Stefan Lehne. Hi Stefan.
Ja, hi und hallo. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, du hast schon gesagt, es ist eine spannende Mischung, die wir jetzt gleich besprechen werden und ich freue mich drauf, da jetzt tiefer reinzugehen.
Genau, Stefan, deine 3 Favoriten für den Juli hast du mitgebracht. Fangen wir doch einmal mit einer kleinen Einordnung an. Alle 3 Favoriten hängen ja an einem großen Thema. Worum geht's denn diesen Monat?
Ja, es ist im Prinzip das gleiche Thema, über das wir schon seit Jahren reden. Es geht um den Bereich künstliche Intelligenz und Robotik, insbesondere humanoide Robotik. Und da den Bereich möchte ich jetzt im Juli von 3 ganz unterschiedlichen Seiten abdecken. Einmal eben vom Chip-Bereich, einmal vom Software-Bereich und einmal vom Rohstoffbereich. Und ja, da können wir jetzt gerne auch direkt reingehen.
Stefan, dein erster Wert ist ja ein Schwergewicht, das viele schon abgeschrieben haben. Um welches Unternehmen handelt es sich?
Ja, es geht tatsächlich um Intel. Intel, du hast es schon gesagt, war lange Zeit abgeschrieben, aber hat jetzt in den letzten Monaten ein fulminantes Comeback gefeiert. Die Aktie hat sich schon vervielfacht in den letzten Monaten. Von daher muss man da jetzt schauen, dass man den richtigen Einstiegszeitpunkt findet. Aber die Treiber sind langfristig intakt. Wir haben zum einen das Comeback der CPUs für die Inferenz. Muss ich jetzt vielleicht ein bisschen erklären. Also wenn wir von Halbleitern, von Chips sprechen, dann gibt es ja auf der einen Seite die CPUs, das sind diese normalen Rechenchips, die jeder in seinem PC oder Notebook hat. Auf der anderen Seite die GPUs, das sind die Grafikchips, die ursprünglich für grafische Operationen gemacht wurden, aber dann wurde entdeckt, dass die eben auch für KI-Training hervorragend funktionieren, weil sie das sehr viel besser bewältigen können als CPUs. Jetzt sind wir aber in einer Phase angekommen, in der viele Modelle schon trainiert sind, in der es viel stärker auf die Anwendung der Modelle ankommt. Also wenn wir irgendeine Chat-Eingabe machen und das Modell dann im Hintergrund zu rechnen anfängt, da sind wiederum CPUs auch sehr gut geeignet. Deswegen gibt es hier ein Comeback und CPUs sind natürlich der Kernbereich von Intel. Wir alle erinnern uns, Intel Inside war früher das Qualitätsmerkmal für Computer. Also da wird für Intel in seinem klassischen Kernbereich eine schöne neue Auftragswelle kommen. Und das zweite ist das Foundry-Modell. Auch da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Viele Chip-Hersteller wie AMD, Nvidia oder auch Apple konstruieren zwar die Chips, lassen sie aber von jemand anderem fertigen. Das nennt man dann Foundry. Und der führende Auftragsfertiger ist Taiwan Semiconductor, allerdings mit politischen Risiken behaftet. Denn es kann natürlich jederzeit passieren, dass irgendwie China in Taiwan einmarschiert. Deswegen brauchen wir mehr Auftragsfertiger. Es gibt auch noch Global Foundries. Aber auch Intel positioniert sich jetzt sehr stark als Auftragsfertiger, hat da auch schon sehr schöne Deals reingeholt mit Nvidia, mit Apple. Der Apple-Deal auch erst jetzt kürzlich verkündet worden. Also auch das Foundry-Geschäft, denke ich, wird die nächsten Jahre stark laufen und deswegen sehe ich hier gleich 2 große Kurstreiber. Man hat ja auch die Förderungen von der US-Regierung, beispielsweise im CHIPS Act, die US-Regierung versucht eben die Fabriken wieder nach Hause zu holen. Auch da Intel, der Ansprechpartner Nummer 1 eigentlich, zwar baut auch Taiwan Semiconductor-Fabriken in den USA, aber klar, ein amerikanisches Unternehmen wie Intel ist da natürlich der Ansprechpartner Nummer 1, wenn es darum geht, die Chipfertigung in die USA zu holen. Also, viele Treiber für Intel. Das Einzige, worauf man jetzt ein bisschen schauen muss, ist vielleicht der Einstiegszeitpunkt, denn die Aktie ist eben, wie gesagt, in den letzten Monaten schon sehr stark gestiegen. Von daher könnte man da sicherlich auch auf einen Rücksetzer warten, bevor man da jetzt direkt kauft.
Ja, das hört sich so an, als ob die Wende wirklich gelingen kann. Stefan, der zweite Wert gilt als Software-Spezialist und mischt bei humanoider Robotik mit. Welches Unternehmen ist das und was macht es für dich so spannend?
Genau, da geht es um GFT Technologies. Es ist ja ein Software- und Beratungsunternehmen, das vor allem für Banken früher tätig war, also im Bankbereich ganz stark aufgestellt. Das war früher auch das Kerngeschäft. Da wurde viel Software und Beratung gemacht. Jetzt hat GFT allerdings eine Partnerschaft mit Neura Robotics bekannt gegeben, letztes Jahr schon. Es ist keine ganz neue Partnerschaft, aber was Neues ist, dass Neura Robotics sich wirklich eben jetzt prächtig entwickelt, auch eine Finanzierungsrunde reingeholt hat mit hohen Beträgen und da jetzt, man kann es fast schon sagen, auf Augenhöhe ist mit amerikanischen Robotics-Startups. Und GFT profitiert da insofern, dass es eben die Softwareplattform dafür liefert. Das bringt mir ja nichts, wenn ich in einem Industriebetrieb einen humanoiden Roboter habe. Der muss ja in die ganzen Abläufe integriert werden, muss gesteuert werden. Und da positioniert sich GFT jetzt mit seiner Wings-AI-Plattform und dass sie eben auch auf den Bereich humanoide Robotik ausgeweitet wird. Das ist jetzt im Moment noch ein sehr kleiner Bereich, aber die Aufgabe von GFT wird es jetzt sein, das auszuweiten, vielleicht auch auf andere Robotik-Startups, sodass man hier breiter aufgestellt ist und mehr Aufträge an Land ziehen kann. Und dann hätten wir eben bei einem klassischen Beratungsunternehmen einen neuen Geschäftsbereich wie humanoide Robotik, der dazukommt. Und das sind an der Börse oft die größten und stärksten Wachstumsgeschichten, wenn ein Unternehmen sein Geschäft ausweitet und von einem Bereich, der klassisch schon gut läuft, dann zusätzlich in einen weiteren Bereich expandiert, der noch dazukommt. Und gerade wenn wir von humanoide Robotik reden, ist das natürlich auch ein sehr großer Bereich, der große Megatrend der nächsten Jahre, der auch sehr viel jetzt an der Börse gespielt werden wird in der nächsten Zeit. Und wenn das bei GFT jetzt dazukommt, bin ich sehr optimistisch, dass die Aktie sich dann auch gut entwickeln kann.
Es klingt nach einer großen Chance, aber auch nach einem sehr frühen Stadium. Wie schätzt du das Risiko ein?
Ja, also das Risiko, wenn wir jetzt von dem humanoiden Robotikbereich sprechen, ist natürlich im Moment, dass GFT noch hauptsächlich von diesem einen Kunden, von Neura Robotics, abhängig ist. Da wird es jetzt darauf ankommen, dass man das ausweiten kann auf mehr Plattformen, auf mehr Kunden. Und natürlich könnte es auch sein, dass die humanoide Robotik vielleicht doch länger braucht, als alle glauben, um sich durchzusetzen. Auch dann wäre das wahrscheinlich ein Geschäft, das langsamer wächst als erhofft. Aber wie gesagt, wir sehen hier einfach einen zusätzlichen Geschäftsbereich, der zu einem starken Basisgeschäft dazukommt. Und deswegen glaube ich, dass das schon eine gute Chance ist, auch wenn man die Risiken natürlich an der Börse immer im Blick haben sollte.
Nummer 3, das dritte Unternehmen, dreht sich um kritische Rohstoffe mit politischem Rückenwind. Stefan, welches Unternehmen hast du zu guter Letzt mitgebracht?
Genau, mein drittes Unternehmen ist USA Rare Earth. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal als Aktie des Monats. Wir haben es auch schon mal in dem Podcast über seltene Erden besprochen. Wie der Name schon sagt, Rare Earth, es geht um seltene Erden, es geht um diese kritischen Rohstoffe, ohne die moderne Technologie nicht funktioniert, vor allem, weil wir da eben auch sehr viel Magnete brauchen. Und Rare Earth, also USA Rare Earth, ist das, ich will jetzt nicht sagen das einzige Unternehmen, aber eines von wenigen westlichen Unternehmen, die gesamte Wertschöpfungskette in dem Bereich abdecken können, von der Mine bis zum fertigen Magneten. Und man ist da auch kräftig am Expandieren. Man hat jetzt, ich glaube, es war im April in Brasilien, ein Unternehmen übernommen. Serra Verde heißt das, ist der größte brasilianische Produzent von seltenen Erden mit auch Explorationsgebieten, die sehr gut entwickelt sind, die auch sehr hoffnungsvoll sind. Und da glaube ich, wird USA Rare Earth sich gut positionieren können. Und was das Thema jetzt so aktuell macht, wir hatten jetzt auf dem G7-Gipfel, der ja jetzt erst kürzlich war, den Beschluss der G7-Staaten, dass man die Abhängigkeit von China in dem Gebiet begrenzen will. Man möchte in Zukunft maximal 60% der seltenen Erden aus China importieren. Bis jetzt sind es über 90%. Und das kann natürlich auch wieder nur dann funktionieren, wenn man heimische Produzenten wie USA Rare Earth fördert. Als kleines Beispiel, wie unberechenbar das mit China geworden ist, sind jetzt auch neue Sanktionen, die diese Woche in dem Bereich dazugekommen sind. Also man ist da in einem Bereich stark abhängig von China, in dem man es eigentlich nicht sein will. Und deswegen wird man in der nächsten Zeit alles dafür tun, um eben heimische Produzenten zu fördern. Und ich glaube, dass USA Rare Earth in dem Bereich einer der besten ist, eines der Unternehmen, die einfach am besten aufgestellt sind, um seltene Erden bis hin zum Fertigmagneten eben auch in der westlichen Welt zu fördern und zu produzieren.
Stefan, du hast drei Werte mit unterschiedlichen Risikoprofilen genannt. Wenn man nur eins ins Depot legen sollte, welches würdest du wählen?
Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn ich einen langfristigen Zeithorizont habe, würde ich tatsächlich USA Rare Earth nehmen. Denn das ist ja noch ein sehr kleines Unternehmen. Und wenn man das jetzt ein paar Jahre im Depot hat, dann kann das wirklich um viele hundert oder vielleicht sogar um einige 1000% wachsen, wenn es der führende seltene Erdenspezialist in der westlichen Welt wird. Aber es ist natürlich ein Unternehmen, das kurzfristig hochvolatil sein kann. Rohstoffaktien sind sowieso volatil, kleine Unternehmen sind sowieso volatil. Also bei dem Unternehmen würde ich jetzt Costolanis Weisheit empfehlen, kaufen und eine Schlaftablette nehmen und mal in 5 Jahren schauen, was draus geworden ist. Und dann glaube ich, wird man da sehr glücklich damit. Wer da jetzt jeden Tag schaut, bin ich wieder 10% im Plus oder im Minus, der wird da eher nicht damit glücklich, denn so Kursschwankungen von 10-20%, das sind ganz normale Tagesschwankungen bei diesem Wert und die können natürlich auch mal deutlich nach unten gehen. Von daher, für langfristig orientierte Anleger würde ich USA Rare Earth empfehlen. Für kurzfristige orientierte Anleger, die können sich gerne die anderen beiden Werte anschauen.
Herr Stefan, vielen Dank für deine drei vorgestellten Werte. Vielleicht kannst du noch einmal kurz den Risikohinweis bringen an der Stelle.
Genau, wie immer. Ich gebe euch hier Denkanstöße, ich gebe euch Ideen, in was ihr investieren könnt. Aber die Welt der Anleger an der Börse ist vielschichtig. Jeder hat ein anderes Risikoprofil, jeder hat andere Zeithorizonte. Das habe ich gerade beim Beispiel USA Rare Earth schon gesagt. Also bitte prüft selber, ob die Werte zu euch passen. Prüft, wann der richtige Einstiegszeitpunkt ist. Und wenn ihr gut diversifizierte, vorgefertigte Depots wollt, die ihr nachbilden könnt, dann schaut gerne auf lene.de rein, denn in meinem Börsenbrief gibt es dann genau das, was ich eben hier auf YouTube nicht leisten kann.
Genau, und falls euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne oder abonniert uns, das freut uns sehr. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, Stefan, für die drei Werte und auch für deine Einblicke in die aktuellen geopolitischen Ereignisse und freue mich auf die Folge in der nächsten Woche.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.